Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen. Es ist Donnerstag, der 23. Juni 2022. Endlich mal ein Tag, an dem ein bisschen Action im Haus ist. Action, wie Arnold Schwarzenegger zu sagen pflegte, als er noch Action-Filme spielte, die grauenhafter waren als alles, was er danach gemacht hat. Und heute ist mal Action und ich bin wirklich froh. Ich meine, ganz ehrlich, Leute, bisher war die Woche mir einfach zu schwach. Ja, also von der Performance her war die Woche einfach nichts. Und ich bin doch hier nicht angetreten und mache einen Morgen-Podcast dafür, dass dann solche Wochen sind wie diese, wo man sich so von Tag zu Tag hangelt und denkt, was ist heute wieder nicht passiert, worum man besser nicht reden sollte. Dafür mache ich doch den Quatsch hier nicht. Ich will Action und jetzt geht's los. Ja, jetzt geht's los am Donnerstag, endlich so im Herbst dieser Woche. Macht diese Woche nochmal richtig Action. Ja, wer hätte das gedacht? Also pass auf, heute dreht die Politik nochmal richtig auf und schon gestern hat der Bundeskanzler sich dafür warm gelaufen. Warm und Olaf Scholz, eigentlich ein Widerspruch in sich. Aber gut, lassen wir das mal so stehen. Olaf Scholz hat sich im Rahmen seiner Möglichkeiten warmgelaufen bei der, Achtung, Regierungserklärung. Ladies and Gentlemen, our Schlumpfi, here we go.
Auch die EU muss sich auf den Beitritt neuer Mitglieder vorbereiten. Das heißt, dass wir unsere internen Strukturen und Verfahren reformieren müssen. Deshalb werbe ich intensiv dafür, künftig mehr Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit zu treffen, etwa in der Außenpolitik. Wir müssen die Europäische Union aufnahmefähig machen.
Die Europäische Union muss sich auch mal ein bisschen öffnen. Ja, so regierungserklärte es Olaf Schlumpfi-Scholz gestern im Bundestag in Berlin. Hätte er aber auch genauso gut in Brüssel sagen können. Und tut er vielleicht auch noch. Heute beim EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs. Einer der gefühlt 123 Gipfel, die Olaf Scholz in den kommenden 3 Tagen zu absolvieren hat. Und es geht darum, die Ukraine und Moldau zu EU-Beitrittskandidaten zu machen. Ja, die Ukraine wird in die EU aufgenommen. Eine Aufnahme in der Not, als Notaufnahme quasi. Jedenfalls ungefähr in dem Sinne, wie die Ukraine schwere Waffen aus Deutschland bekommt. Nämlich eher so möglicherweise, also ohne Zweifel, hundertprozentig, vielleicht auch nicht. Ein neues Zeitalter der Aufschieberitis hat begonnen in der Politik. Prokrastination ist in den höchsten bürokratischen Ebenen angekommen. Denn bevor die Ukraine in die EU darf, müssen die da selbstverständlich noch ein paar Kriterien erfüllen. Die Ukraine muss in Sachen Rechtsstaatlichkeit Nachhilfe bei Viktor Orban nehmen. Die Rechte von Frauen und Schwulen müssen auf das Niveau von Polen gebracht werden. Und einen Finanzstrategiekurs in Griechenland müssen die Jungs und Mädels aus der Ukraine besuchen. Natürlich muss die Ukraine ihre Treibhausemissionen auch auf EU-Niveau hochpushen, damit man sie später gemeinsam senken kann. Nur das Bürokratielevel in der Ukraine ist schon weit über EU-Niveau, denn Formulare, Anträge, Urkunden und Richtlinien hat man seit Sowjetzeiten dort noch in großen Mengen auf Vorrat. Hier kann sich selbst das deutsche Finanzamt eine Akte abschneiden. Außerdem muss die EU sich ihrerseits auf den Beitritt der Ukraine vorbereiten und erstmal Richtlinien für die Vetternwirtschaft erstellen. Wie hoch und wie breit dürfen die Vettern höchstens sein? Wann öffnet und schließt die Vetternwirtschaft jeden Tag? Und wie korrupt dürfen Staatsbedienstete auf einer Skala von Norbert Walter Borjans über Philipp Amthor bis zu CSU-Maskendealern sein? Das sind die entscheidenden Fragen. Zudem hätte eine EU-Mitgliedschaft den Vorteil, dass Russland dann nachträglich ein Angriffskriegsantragsformular in Brüssel einreichen müsste, dessen Bewilligung wiederum Jahre dauern könnte. Jahre, in denen Olaf Scholz Zeit hätte, um zu einem weiteren Besuch mit einem Flugtaxi nach Kiew zu kommen. Ja. Sollte es schneller gehen, bereiten Serbien, Nordmazedonien und Albanien schon mal Bittbriefe an Wladimir Putin vor. Russland möge doch mal kurz da einmarschieren, damit auch sie in den Genuss von EU- und NATO-Beitritten kommen. Und damit zum seriösen Teil dieses Themas. Und den übernimmt gewohnt verlässlich unsere Korrespondentin Astrid Korrell aus dem ARD-Studio Brüssel.
Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass die Staats- und Regierungschefs heute grünes Licht für diesen Beitrittskandidatenstatus geben. Nicht nur für die Ukraine, sondern auch für die Republik Moldau. Zumindest zeigt man sich in Brüssel sehr zuversichtlich, wenngleich man auch immer ein bisschen vorsichtig ist, weil am Ende ja alle 27 Mitgliedstaaten zustimmen müssen.
Ja, noch. Aber der Kanzler hat's ja, wie gehört, schon angedroht.
Deshalb werbe ich intensiv dafür, künftig mehr Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit zu treffen, etwa in der Außenpolitik.
Genau. Weg mit der verdammten Einstimmigkeit in der EU. Deutschland befiehlt und der Rest voll... Das lassen wir sein. Sonst muss ich den zweiten Tag in Folge ihn hier abspielen.
Deutschland muss den Anspruch einer Führungsmacht haben. Nach knapp 80 Jahren der Zurückhaltung hat Deutschland heute eine neue Rolle im internationalen Koordinatensystem.
Und das wäre nun wirklich zu viel der Ehre. Also zwei Tage hintereinander Lars Klingbeil in einem News-Podcast mit dem gleichen Zitat. No way. Also auf gar keinen Fall. Ich meine, wo kommen wir denn dahin? Ich spiele dir doch nicht ein zweites Mal ab. Okay, habe ich hiermit schon getan. Aber nur gefühlt. Jedenfalls fehlte Lars Klingbeil gestern offenbar bei der Regierungserklärung seines Kanzlers im Bundestag. Und gemerkt hat's natürlich... Der Fritzi, natürlich der alte Fuchs Friedrich Merz aus dem Sauerland, der CDU-Chef und Unionsfraktion Nummer 1, der war direkt dabei und hat nochmal erwähnt, wer hier jetzt nicht da ist, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ich vermisse übrigens in Ihren Reihen den Parteivorsitzenden der SPD. Wo ist der eigentlich? Der macht hier kluge Vorschläge zur Außen- und Sicherheitspolitik. Und dann sieht man mal in Ihre Reihen, die Hälfte der SPD-Bundestagsfraktion fehlt. Was ist eigentlich los, Herr Bundeskanzler, in Ihrer eigenen Koalition? Wir sind da und hören zu.
Ja, der Fritzi, der merkt gleich, wer fehlt. Ja, das ist der alte Klassenlehrer, der sagt so, jetzt schauen wir mal, Eintrag ins Klassenbuch. Der Lars ist schon wieder nicht da, noch einmal. Und er fliegt von der Schule, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, so würde sich das Fritzi, der Oberlehrer, gerne ausmalen und vorstellen. So leicht geht's aber nicht. Er ist schließlich nur Unionsfraktionschef und damit in der Opposition, hat also gar nichts zu melden. Ich persönlich muss sagen, ich bin in dieser ganzen Angelegenheit voll auf Larsis Seite. Das könnt ihr euch vorstellen, oder? Ich meine, entschuldige mal. Da haust du zum ersten Mal in deiner gefühlt 50-jährigen SPD-Karriere einen Satz raus, an den sich plötzlich jemand erinnert. Also viele erinnern, also sagen wir mal wenigstens einige erinnern. Ich meine, das steckst du nicht einfach so weg. Da musst du dich halt auch erstmal erholen. Ne? Da musst du auch mal einen Tag zu Hause bleiben. Ich bin krank. Covid? Nein, ich habe einen Satz gesagt. Was, einen Satz gesagt? Ja, ich habe einen Satz gesagt und jetzt reden alle drüber. Ich will erstmal nicht mehr aus dem Haus gehen. Alle erkennen mich jetzt, alle wissen, wer ich bin. Ich will das nicht. Ja, und noch einer aus der Opposition hat gemerkt, dass es mit dem EU-Beitrittskandidatenstatus für die Ukraine, über die der EU-Gipfel heute berät, nicht so weit her sein kann. Nämlich linken Fraktionschef Dietmar Bartsch.
Wie soll denn ein Land, auf das es Raketen regnet, über 35 Beitragskapitel und mehr als 100.000 Seiten des Rechtsbestandes der EU verhandeln? Die Debatte, meine Damen und Herren, über den Beitritt der Ukraine in die EU ist eine Scheindebatte.
Ja, da muss man aufpassen als linken Politiker, da muss man vorsichtig sein. Nicht, dass die Putin-Fanfraktion da in den eigenen Reihen am Ende noch nervös wird, denn die gibt's ja auch und die ist nicht mal so klein. Dietmar Bartsch ist übrigens morgen Gast hier bei Wach und Wichtig mit einem ausführlichen Interview vor dem linken Parteitag. Und ich sage euch schon jetzt, ich werde ihn sowas von grillen. In dieser lauen Woche bereite ich seit Montag nichts anderes vor als dieses Interview. Und morgen ist er hier richtig dran. Und wenn ich das so sage, könnte es sein, dass ich das Interview schon kenne. Die Fragen, vielleicht auch die Antworten. Was war da schon wieder abgesprochen in der Lügenpresse? Ja, AfD? Jetzt? Könnte man wieder spekulieren. So, aber das ist erst morgen. Dietmar Bartsch dann morgen hier zu Gast. Heute ist heute und heute ist heute. Was für ein Satz, oh Gott. Damit kann ich direkt zur Antenne Brandenburg wechseln. Da ist das ein großer Moderationserfolg zu sagen, heute ist heute, meine Damen und Herren. Nein, noch ist heute und da steht am Ende folgende Frage. Ist das alles hier nur Symbolpolitik mit der EU und der Ukraine? Und was sagt eigentlich Wladimir Putin dazu?
Wir waren nie dagegen. Wir waren immer gegen eine militärische Erschließung des ukrainischen Territoriums, denn das bedroht unsere Sicherheit. Dagegen waren wir. Was eine wirtschaftliche Integration angeht, bitteschön, das ist Ihre Wahl.
Ja, das ist verdammt schlau gemacht. Da denkt man im ersten Moment, hä, was, der wollte doch immer, wieso befürwortet er das? Das ist sehr schlau von ihm. Schließlich will das Narrativ vom bedrohten Russland durch die NATO weiter bedient werden. Darum dieser Satz. Ja, natürlich hat er nichts gegen die EU, damit er strategisch was gegen die NATO haben kann. Anschließend, ja, und damit weitere Kriege rechtfertigen kann. Das ist doch sein Ziel. Ja, deswegen hat er diesen Satz, den wir hier gerade gehört haben, am vergangenen Freitag gesagt beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Fest steht, so schnell wird das nichts mit einem ukrainischen Stern auf der EU-Flagge. Beitrittsstatus hin oder her. Hier nochmal EU-Korrespondentin Astrid Korrell.
Und offen ist noch, ob einzelne Länder ihr Ja an Bedingungen knüpfen. Eine Aufnahme im Schnellverfahren, die soll es jedenfalls nicht geben.
Ich meine, ganz ehrlich, das wissen wir doch, oder? Schnell und EU, das sind nur wirklich zwei Welten, die sich in diesem Universum nicht mehr begegnen werden. So, der EU-Gipfel heute ist ein Thema des Tages und es gibt noch mehr.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
In Genf kommt heute ein Affenpocken-Notfallausschuss der Weltgesundheitsorganisation WHO zusammen. Guck an, das ist auch was. Ein Affenpocken-Notfallausschuss. Diskutiert wird die Frage, ab wann ein internationaler Gesundheitsnotstand ausgerufen werden soll. Im Grunde wie bei Covid. Aber so WHO-Sprecher Christian Lindmeier, es gibt große Unterschiede zwischen Corona und Affenpocken.
Es gibt Impfstoffe und hier ist es natürlich wichtig, gerecht zu verteilen, weil es ist nicht wichtig, hier die ganze Bevölkerung zu impfen. Also das, was wir im Moment aus Covid kennen, ist im Moment sicher nicht nötig. Im Moment ist es wichtig, gezielt bestimmte Gruppen der Bevölkerung und natürlich auch Pflegepersonal zu schützen, den Impfstoff, der auf der Welt zur Verfügung steht, auch gerecht zu verteilen und nicht jetzt massenhaft in einer Gegend.
So, und jetzt waren wir bei der WHO in Genf, beim EU-Gipfel in Brüssel. Und jetzt kommen wir schnell wieder nach Hause. Hier nach Berlin.
Die Zahl des Morgens.
Ist heute die 6, denn der BAföG-Satz, mit dem der Staat Studierenden unter die Arme greift, soll um 6% erhöht werden. Das will die Ampel im Bundestag auf den Weg bringen, erklärt Kollegin Nina Amin.
Ja, die Ampelfraktionen, die reagieren wirklich auf diese höheren Lebenshaltungskosten, denn die treffen ja Studierende und Azubis besonders hart. Das ist ja eine Gruppe, die in der Regel eh nicht besonders viel Geld hat, die jetzt auch keine Unterstützung haben aus den Elternhäusern. Die sollen jetzt mehr BAföG bekommen. Das heißt, die maximale Fördersumme liegt dann bei knapp über 930 Euro.
Und das Ganze soll noch im Sommer in Kraft treten. Wenn das mal klappt, ich bin gespannt. So, und damit bleiben wir im Bundestag.
Wach und wichtig. Das Interview.
Im Bundestag sollte es heute um die Abschaffung eines Paragraphen gehen, den die NSDAP im Jahr 1933 ins Strafgesetzbuch aufgenommen hat, der Paragraph 219a. Er verbietet die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche, wobei der Begriff Werbung hier vielleicht ein bisschen irreführend ist. Konkret dürfen Ärztinnen und Ärzte aufgrund von Paragraph 219a keine ausführlichen Informationen über Schwangerschaftsabbrüche öffentlich anbieten, ohne Strafverfolgung befürchten zu müssen. Oder machen wir es konkreter, in allen möglichen medizinischen Bereichen ist es Standard, dass Ärztinnen und Ärzte ihre Patienten und Patientinnen seriös und umfassend darüber aufklären, was sie konkret am, im oder mit dem Körper tun werden. Nur bei Schwangerschaftsabbrüchen ist das eine Straftat. Noch. Die Abstimmung im Bundestag wurde auf morgen verschoben, aber wir reden heute schon drüber. Mit der Gynäkologin Dr. Jana Meffert, Mitglied der Deutschen Gesellschaft für psychosomatische Frauenheilkunde und Geburtshilfe, DGPFG. Guten Morgen, Frau Meffert.
Ja, guten Morgen.
Frau Meffert, entwirren Sie das Ganze bitte nochmal vorab für uns alle, auch die, die sich noch nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigt haben. Was dürfen Sie als Ärztin bisher und was verbietet Ihnen der Paragraph 219a?
Also der Paragraph 219a verbietet immer noch, dass ich aufkläre darüber, wie ich einen Schwangerschaftsabbruch mache, also welche Methoden ich mache, bis zu welcher Woche zum Beispiel, oder auch über solche Dinge zu informieren, wie kann die Blutung bei einem medikamentösen Schwangerschaftsabbruch zu Hause stattfinden oder passiert das in der Praxis? Und das sind alles ganz wichtige Dinge, die es eben im Vorhinein leichter machen für eine ungewollt schwangere Person, eine Praxis auszusuchen, wo diese Leistung eben in Anspruch genommen wird. Der Paragraph 219a hat bis vor ganz kurzem schon alleine die Information verboten, dass man überhaupt Schwangerschaftsabbrüche anbietet. Das ist zum Glück gekippt worden, aber in der Realität sieht das eben immer noch so aus, dass es eine große Hürde darstellt, eben eine Praxis zu finden, um zu gucken, wo, mit wem, mit welcher Methode ich eine ungewollte Schwangerschaft beende.
Jetzt sind sich die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP einig. Paragraph 219a soll weg, ersatzlos, wird also wohl so kommen. Was heißt das dann für Sie, Ihre Kolleginnen und Kollegen und Ihre Patientinnen?
Wenn er komplett jetzt gestrichen wird, dann bedeutet das, dass ich eben genauso wie bei anderen Leistungen in aller Ausführlichkeit über den Eingriff, über diese Leistung, die ich anbiete, auf meiner Homepage zum Beispiel aufklären kann. Also das heißt, ich kann auf meiner Homepage dann schreiben, wir machen die Methode medikamentös bis zu der und der Woche mit der und der Begleitung und operativ bis zu der und der Woche in dem und dem OP-Zentrum und das läuft alles so ab und bitte bringen Sie zu dem Termin mit Ihren Blutgruppenausweis, was auch immer. Also so wie bei anderen Leistungen eben auch, wo wir das ja bisher sowieso auch schon machen konnten.
Kommen wir nochmal zu diesem ominösen Begriff der Werbung. Ich will den Medizinerinnen und Medizinern jetzt überhaupt nichts Böses unterstellen, aber könnte ohne 219a nicht tatsächlich mancher oder manche versucht sein, regelrecht zu werben? Also Frauen, kommt zu mir, ich treibe euer Kind auf diese und jene Weise ab so und so viel Euro und vielleicht mache ich es noch günstiger als die Praxis nebenan.
Das ist uns so als Ärztin sowieso verboten, Werbung zu machen. Also jede medizinische Leistung darf beschrieben werden. Es dürfen auch Preise genannt werden, dürfen Methoden genannt werden, aber es darf nicht in einer bestimmten Weise dafür eben geworben werden. Das ist etwas, was sowieso schon in den Berufsordnungen von Ärzten drinsteht.
Die Union sagt, ich zitiere mal die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andrea Lindholz von der CSU, Zitat, Werbung für Schwangerschaftsabbrüche ist falsch, unethisch und muss durch den Gesetzgeber verboten bleiben. Und weiter, der Beschluss der Ampel ist verfassungsrechtlich fragwürdig und ideologisch getrieben. Zitat Ende. Also falsch, unethisch und verfassungsrechtlich fragwürdig, sagt hier kein Mann, sondern eine Frau, wenn auch eine aus der CSU. Dennoch an Sie die Frage, was entgegnen Sie?
Ich kann das nicht nachvollziehen. Also ich kann diese Bewertung von dieser Überlegung, dass Information gleich ist mit Werbung und dass das unethisch ist, zu informieren über einen notwendigen medizinischen Eingriff, diese Argumentation kann ich einfach nicht nachvollziehen und finde das nicht ideologisch, sondern ich finde, dass es das abbildet, was mit anderen medizinischen Leistungen eben auch passiert und passieren soll. Also ich finde, wir leben in einer Gesellschaft, wo sich jeder Mensch informieren sollte, was mit seinem oder ihrem Körper passiert und wer das dann tut. Und das finde ich nicht unethisch, über Schwangerschaftsabbrüche sachlich aufzuklären.
Auch die AfD übt heftige Kritik. Beatrix von Storch, an dieser Stelle nochmal der Hinweis, hallo AfD-Juristen, ich darf auch sagen, dass Beatrix von Storch unsäglich ist, denn ich bin Komiker und kein Journalist, also Hobbyjournalist. Also die jedenfalls, die unsägliche Beatrix von Storch, sagt ihrer Fraktion Lehne, ich zitiere wieder, staatlicherseits geförderte Abtreibung ab. Naja, ich sag's mal so, tut der AfD halt weh, wenn ein NSDAP-Gesetz abgeschafft wird, aber das nur am Rande, kann man nachvollziehen. Beatrix von Storch sagt aber auch, die Streichung von 219a sei der Anfang, um auch Paragraph 218 abzuschaffen, also das Abtreibungsverbot an sich. Fällt mir schwer, aber könnte es sein, dass die AfD auch recht hat?
Also ich glaube, dass die Abschaffung 219a erstmal wirklich getrennt betrachtet werden kann. Also das war ein Gesetz, was eben, wie Sie sagen, schon sehr alt und von der NSDAP ist und das einfach nicht mehr zeitgemäß war. Insofern war das einfach wirklich überfällig, dass dieses Gesetz jetzt abgeschafft wird. Natürlich hat das die Debatte entfacht, was denn mit dem 218 ist und wie wir als Gesellschaft ungewollte Schwangerschaften betrachten und die Selbstbestimmung über den eigenen Körper und über das eigene Leben und die eigene Zukunft. Also insofern denke ich, man muss die Abschaffung des Paragraphen 219a natürlich absolut isoliert betrachten. Gleichzeitig ist die Debatte jetzt in der Gesellschaft nochmal stärker aufgeflammt, ob denn der 218 eigentlich auch was ist, was unsere Gesellschaft so stehen lassen möchte. Und es gibt zum Beispiel die UN-Frauenrechtskonvention, die ganz klar sagt, das hat Deutschland auch unterschrieben, dass alle Hürden, die es gibt, wie zum Beispiel Wartepflicht, wie Beratungspflicht, dass das alles Dinge sind, die in einem Staat eigentlich nicht mehr zeitgemäß sind und die gegen diese UN-Frauenrechtskonvention sprechen. Insofern hinkt Deutschland total hinterher, muss man ganz klar sagen, auch mit dem 218. Und dass der 218 einfach jetzt noch so verankert ist im Strafgesetzbuch. Ich denke, darüber muss man sich einfach jetzt Gedanken machen, wie man das vielleicht in anderen Gesetzen formulieren kann, dass man eben bestimmte Fristenlösungen zum Beispiel schafft. Das kann man alles überlegen. Nur, dass der Schwangerschaftsabbruch neben Mord und Totschlag steht, ich denke, da gehört er auf keinen Fall hin. Und das machen andere Länder auch vor, dass es Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch gibt, die woanders angesiedelt sind als bei den Tötungsdelikten.
Okay, also um es nochmal ganz klar zu fragen, wenn es jetzt so wäre, wie es die Linke fordert, die genau das fordert, was die AfD befürchtet, nämlich, dass es gut wäre, dass Paragraph 219a fällt und 218 auch gleich mitgestrichen wird, wären Sie dann dafür?
Ich wäre auf jeden Fall dafür, dass der 218 gestrichen wird und dass man sich dann überlegt, was kann man für Regelungen für diese besondere Situation finden und was kann man als Gesellschaft dafür finden und wo siedelt man das an. Das Strafgesetzbuch ist auf jeden Fall der falsche Ort, meiner Meinung nach. Dieses Argument, dann können Frauen bis zur Geburt abtreiben, ja, das ist einfach völlig realitätsfern. Also die allermeisten Schwangerschaftsabbrüche finden in ganz, ganz frühen Wochen statt. Das sind 96% vor der 12. Schwangerschaftswoche. Über diese Einzelfälle von eben späteren Abbrüchen, die meistens aufgrund von Fehlbildung des Fötus sind, die muss man anders besprechen. Es ist ethisch genauso schwierig wie viele andere medizinischen Themen. Wenn wir über Sterbehilfe reden, wenn wir über lebensverlängernde Maßnahmen sprechen auf der Intensivstation. Es gibt sehr, sehr viele Dinge, die wir ethisch betrachten müssen und nicht nur medizinisch. Da gehören sicher diese späteren Schwangerschaftsabbrüche auch dazu, aber eben nicht dieser absolute Großteil von wirklich klar, selbstbestimmt frühen Schwangerschaftsabbrüchen, die den Großteil ausmachen.
Zum Abschluss noch die Frage, wenn morgen tatsächlich der Bundestag mehrheitlich für die Streichung von Paragraph 219 stimmt, was bedeutet Ihnen das? Hat das für Sie Meilensteincharakter und machen Sie dann einen Sekt auf?
Naja, also wir sind schon natürlich froh, dass dieses Thema dann ein Ende hat. Und da ist sehr, sehr viel Kraft, sehr viel Herzblut von vielen Menschen reingeflossen in den letzten 2 Jahren. Viele Demonstrationen. Und natürlich werden wir erstmal feiern. Ja, natürlich werden wir sagen, gut, das ist jetzt geschafft, endlich. Ja, diese überfällige Streichung. Aber das bedeutet nicht, dass wir dann aufhören, uns gemeinsam Gedanken zu machen, wie es vielleicht besser wäre in Deutschland für ungewollt Schwangere.
Vielen herzlichen Dank. Das war Dr. Jana Meffert, Mitglied der Deutschen Gesellschaft für psychosomatische Frauenheilkunde und Geburtshilfe, kurz DGPFG, über den Paragraphen 219a, das sogenannte Werbeverbot, das eigentlich ein Informationsverbot für Schwangerschaftsabbrüche ist. Ein Gesetz, das morgen im Bundestag möglicherweise fallen wird.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Zinedine Zidane. Fußballer. Einfachheit ist der Gipfel der Intelligenz.
Ende der Denkpause.
So Leute, das war's für heute. Am Donnerstag, vorletzter Tag dieser Woche. Morgen hören wir uns wieder. Bis dahin habt einen schönen Tag und gehabt euch wohl.
Ab und zu muss eine Antenne Brandenburg-Formulierung sein.
Ja, hätte auch von Bernhard Brink sein können, wenn der nicht gerade was mit Corona-Maßnahmen und dem Russlandkrieg zu tun hätte. Ja, wir alle wussten, Bernhard Brink. Bernhard Brink, das ist die große politische Stimme des Schlagers. Ja, deswegen Schlager und Politik. Bis morgen. Tschüss.
Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.